Echo des Neuen Testaments, die Kirchenväter. Herzlich willkommen, grüß Gott, zu dieser neuen Reihe mit der Benediktinerin Schwester Dr. Christiana Remz, Äbtissin der Benediktinerinnenabtei Mariendonk am Niederrhein. Mein Name ist Gregor Dornis. Was wir gerade erleben, liebe Hörerinnen und Hörer, ist wirklich mehr als erstaunlich. Wir erleben die Wiederentdeckung der Kirchenväter, also der Theologen der ersten christlichen Jahrhunderte. Gerade junge Menschen entdecken diese Kirchenväter neu und stoßen dabei auf authentische Schätze des christlichen, des kirchlichen Glaubensbekenntnisses. Diese Kirchenväter, die uns zeitlich so fern sind wie keine andere Epoche der Kirchengeschichte. Ja, sie reichen, wie der Kirchenvater, den wir heute betrachten, sogar in die Zeit der Entstehung der neutestamentlichen Schriften hinein. Schwester Dr. Christiana Remz ist Äbtissin. Die Benediktinerin Christiana Remz ist Äbtissin der Abtei Mariendonk am Niederrhein. Und dort gibt es seit einigen Jahren, Jahrzehnten, gibt es eine besondere Tradition, nämlich die Erforschung, die Auslegung, die Interpretation von Kirchenvätertexten. Und umso mehr sind wir dankbar und froh, dass wir Christiana Remz gewinnen konnten für eine neue Reihe zur Lektüre der Kirchenväter. Mariendonk.de ist der Webauftritt. Schauen Sie da vorbei. Sehr lohnenswert. Auch ein toller Klosterladen-Online-Shop, wo Sie auch unzählige Bücher aus Mariendonk finden. Mariendonk.de. Ich war vor kurzem im Gespräch mit Äbtissin Christiana Remz über den heiligen Ignatius von Antiochien oder Antiochien, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Der heilige Ignatius und sein Brief an die Gemeinde in Rom. Schwester Christiana, ich habe es angedeutet. Heutzutage entdecken viele Menschen, gerade auch junge Menschen, die Kirchenväter neu. Bei Ihnen in der Abtei Mariendonk spielen die Kirchenväter schon seit geraumer Zeit eine ganz zentrale Rolle. Warum sind denn diese Kirchenväter so wichtig?
Die erste Antwort, die man auf Ihre Frage geben könnte, ist, sie sind Jesus noch deutlich näher als wir. Und das bedeutet, sie haben die Grundlagen unseres Glaubens gelegt. Sie haben das Glaubensbekenntnis formuliert. Sie haben zumindest die Grundlagen unserer Liturgie geschaffen. Sie haben den Kanon der Heiligen Schrift festgelegt. Und sie sind für unsere Kirche nach wie vor die maßgebenden Kommentatoren der Heiligen Schrift. Das macht sie in einer Art und Weise wichtig, wie man es von anderen Theologen nicht sagen kann.
Und da werden wir hier noch einen weiteren tieferen Einblick von Ihnen bekommen. Schwester Christiana Remz, lassen Sie uns eingangs nochmal einfach, um es klar zu kriegen, definieren. Was ist denn Kirchenvater? Wer sind Kirchenväter? Wen bezeichnet die Kirche als Kirchenvater?
Die Kirche bezeichnet als Kirchenvater die Theologen der frühen Kirche. Ihre Zeit wird dann auch Zeit der Kirchenväter oder auch patristische Zeit genannt. Der Zeitraum geht im Osten bis Johannes von Damaskus, also bis Ende des 8. Jahrhunderts. Im Westen sagt man bis Isidor von Sevilla, das ist Mitte des 7. Jahrhunderts. Wie in der Geschichte insgesamt sind die Epochengrenzen etwas fließend. Warum nennt man sie Väter? Im Grunde wird damit der natürliche Vaterbegriff auf geistige bzw. geistliche Väter ausgeweitet. Das gibt es schon im Neuen Testament. Paulus schreibt den Korinthern, hättet ihr auch ungezählte Erzieher in Christus, so doch nicht viele Väter. Denn in Christus Jesus bin ich durch das Evangelium euer Vater geworden. Da ist schon derselbe Gedanke. Und was vielleicht noch wichtig ist für die Definition Kirchenväter müssen rechtgläubig sein. müssen ein Leben nach dem Evangelium geführt haben und sie müssen durch die Kirche in ihrer Lehre anerkannt sein.
Und heute in diesem ersten Teil, wo wir uns diesen Kirchenvätern annähern wollen, Schwester Christiana Rehms aus der Abtei Mariendonk, mariendonk.de. Heute werden wir auf jemanden schauen, Ignatius von Antiochien, der speziell seinen Brief an die Römer. Und er wird gelegentlich gezählt zu einer besonderen Zeit der sogenannten apostolischen Väter unter den Kirchenvätern. Was ist das für eine Zeit?
Unter den Kirchenvätern gibt es nochmal, man könnte sagen, so etwas wie Teilgruppen. Und die apostolischen Väter sind die Väter, die in unmittelbarer Nähe zu Jesus und den Aposteln lebten. Sie werden apostolische Väter genannt, weil sie letztlich sogar noch zur Zeit der letzten Apostel lebten. Bei ihren Schriften gibt es sogar zum Teil Überschneidungen mit den neutestamentlichen Schriften. So geht man davon aus, dass der zweite Petrusbrief wahrscheinlich erst um 130 geschrieben ist und damit vermutlich jünger ist als der erste Clemensbrief, der zu den apostolischen Vätern gehört, der schon zwischen 90 und 100 geschrieben ist. Oder auch als die Ignatiusbriefe, mit denen wir uns heute beschäftigen wollen. Also die apostolischen Kirchenväter sind Kirchenväter, die in der Endzeit der Apostel lebten.
Also das heißt, Schwester Christiana, wenn Menschen in der Tradition, das ist ein beliebtes Wort, zu den Kirchenvätern gesagt haben, sie seien das Echo des Neuen Testaments, dann gilt das insbesondere auch für diese apostolischen Väter, die wirklich in einer ganz, ja, geradezu unmittelbaren Nähe zu dieser neutestamentlichen Zeit sind.
Ja, das könnte man so sagen, beziehungsweise ich finde fast den Ausdruck Echo des Neuen Testamentes, man müsste eher sagen Echo der neutestamentlichen Zeit, denn man muss sich ja bewusst sein, zu ihrer Zeit gab es noch kein vollständiges Neues Testament. Sie sind so früh, dass sie im Grunde zur Zeit der Entstehung des Neuen Testamentes lebten. Und das ist schon eine ungeheure Nähe zu Jesus und zu denen, die Jesus persönlich gekannt haben.
Und dann gehen wir mal zu dem heutigen Autoren, diesem apostolischen Vater, Ignatius von Antiochien oder auch anders betont Antiochien, das geht auch. Wer war das?
Für Ignatius gilt, was für all diese frühen Kirchenväter gilt, so ganz viel wissen wir von ihm gar nicht. Der Tradition nach war er der zweite oder dritte Bischof der Kirche von Antiochien am Orontes, heute in Syrien, würde man sagen. Diese Kirche von Antiochien führt sich voll Stolz als eine der ältesten christlichen Kirchen auf den Apostel Petrus zurück. Der war der Tradition nach ihr erster Bischof. Dann folgte möglicherweise noch ein gewisser Evodius und dann Ignatius. Ja, was wissen wir von Ignatius? Er wurde um 110 gefangen genommen und nach Rom gebracht, um dort den wilden Tieren vorgeworfen zu werden. Also praktisch bei diesen Schaukämpfen in der Arena zu sterben. Der Vorwurf gegen ihn ist unsicher. Ignatius selbst spricht in keinem seiner Briefe davon, dass sein christlicher Glaube der Grund für seine Gefangennahme war. Trotzdem hat man immer vermutet, dass die Römer nicht zufällig gerade den Bischof einer Gemeinde gefangen nehmen und vor Gericht stellen wollen. Möglicherweise gab es eine lokale Christenverfolgung. Es kann aber auch um innergemeindliche Auseinandersetzungen gehen, die zu einem Prozess führten. Vielleicht auch der Vorwurf der Beleidigung des römischen Kaisers. Wir wissen es nicht. Was wir aber wissen, darauf werde ich später noch zurückkommen, dass das Urteil offenbar noch nicht ganz endgültig gefällt ist. Wie dem auch sei, also Ignatius wird überführt von Antiochien nach Rom. Das ist eine sehr weite Reise in der Antike. Vermutlich fand sie zum Teil per Schiff, zum Teil über Land statt und dauerte recht lange. Jedenfalls schrieb Ignatius auf dieser Reise 7 Briefe an verschiedene ihm bekannte Gemeinden und einen Brief an eine Einzelperson, an den Bischof Polycarp von Smyrna. Nochmal ganz zurück. Eine Legende aus dem 10. Jahrhundert weiß zu berichten, dass Ignatius das Kind gewesen sei, das Jesus den Jüngern bei ihrem Rangstreit vor Augen stellte. Das finde ich interessant, auch wenn es nur eine Legende ist, denn dann wäre Ignatius, wenn auch nur als Kind, Augenzeuge des irdischen Jesus gewesen. Die Briefe, die er auf seinem Transport nach Rom schrieb, sind in der Geschichte der frühen Kirche ein ganz einmaliges Zeugnis, weil hier nicht wie in den Märtyrerakten, wir haben zahlreiche Märtyrerakten, wo das Martyrium von frühen Christen beschrieben wird, aber da sind es andere, die das Schicksal der Märtyrer beschreiben, sondern hier haben wir den Fall, dass ein Märtyrer selbst in dem Moment, wo er auf das Martyrium zugeht und sagt, was er denkt und was er empfindet. Ja, vielleicht noch ein letzter Satz zum Leben des Ignatius. Über seinen Tod dann wissen wir nichts historisch Sicheres, aber die Kirche hat Ignatius schon sehr bald als Märtyrer verehrt. Und so, denke ich, ist davon auszugehen, dass er tatsächlich in Rom das Martyrium erlitt.
Also dieser Ignatius von Antiochien, er wird gefangen genommen, wir gehen davon aus, Anfang des 2. Jahrhunderts um 110. Und er muss eine sehr weite Reise antreten in dieser Gefangenschaft nach Rom und erwartet dort das Martyrium. Und hier schreibt er also 7 Briefe an ihm bekannte Gemeinden, verschiedene Gemeinden, unter anderem auch an die Gemeinde in Rom selbst. Der Römerbrief des Ignatius, ein wirklich ganz bemerkenswertes Dokument, das wir hier betrachten werden in dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Sie sind dazu verbunden mit einer Expertin für die Kirchenväter, nämlich der Äbtissin der Abtei Mariendonk, mariendonk.de, Äbtissin Schwester Dr. Christiana Remz. Und gleich schauen wir in diesen Römerbrief des Märtyrers Ignatius, des Bischofs der Kirche von Antiochien. Machen wir gleich nach der Musik. Die Kirchenväter beschäftigen uns in dieser Credo-Sendung mit Schwester Dr. Christiana Remz aus der Abtei Mariendonk. Eine Expertin für die Kirchenväter, hat sich viel damit beschäftigt, viel darüber publiziert und geschrieben. Haben wir natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer, verlinkt in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org. Und heute schauen wir in einen Brief, den ein frühchristlicher Märtyrer, ein Bischof, geschrieben hat, nämlich Bischof Ignatius von Antiochien, an die Gemeinde in Rom Anfang des 2. Jahrhunderts auf dem Weg, auf seinem Weg, auf dem Weg des Ignatius. Er ist gefangen genommen auf dem Weg nach Rom, wo ihn das Martyrium erwartet. Da schreibt er also einen Brief an diese Gemeinde in Rom. Wie muss ich mir das vorstellen? Was ist jetzt, was motiviert ihn, diesen Brief zu schreiben? Worum geht es da?
Ignatius kündigt in diesem Brief sein Kommen an und er bittet die Gemeinde um einen Gefallen. Kann sich natürlich jeder selbst mal überlegen, um was würde ich bitten in einer solchen Situation? Die Frage ist tatsächlich, worum bittet ein zum Tod verurteilter Bischof des ersten Jahrhunderts? Naheliegend wäre es vielleicht zu denken, er würde um Protektion bei den römischen Behörden bitten. Doch das ganz im Gegenteil, genau das tut er nicht. Er bittet die Gemeinde von Rom geradezu flehentlich darum, nichts zu seiner Rettung zu unternehmen und ihm diese einmalige Chance, zu Christus zu gelangen, nicht zu rauben. Offenbar, das muss man natürlich zwischen den Zeilen mitlesen, offenbar traut Ignatius den Beziehungen der römischen Christen zu, dass sie einen Verurteilten frei bekommen können. Und er fürchtet, sie könnten in seinem Fall diese Beziehungen spielen lassen. Das will er aber auf gar keinen Fall, denn das hieße für ihn, dass sie seine baldige Begegnung mit Christus verhindern würden. Hören wir ihn selbst. Auf mein Gebet zu Gott habe ich erreicht, dass ich euch sehen werde. Doch ich habe mein Gebet noch gesteigert, damit ich noch mehr erlange. Denn als Gefangener in Christus Jesus hoffe ich euch zu begrüßen, wenn es der Wille Gottes ist, dass ich ans Ziel gelange. Der Anfang ist nämlich gut gelungen, vorausgesetzt, dass ich die Gnade erlange, ungehindert zu empfangen, was Gott mir zugeteilt hat. Denn ich fürchte, dass eure Liebe mir Schaden zufügt. Für euch ist es nämlich leicht zu tun, was ihr vorhabt. Für mich aber ist es schwierig, zu Gott zu gelangen, wenn ihr mich nicht schont. Denn ich will nicht, dass ihr Menschen zugefallen seid, sondern dass ihr Gott gefallt, wie ihm ja auch tatsächlich gefallt. Denn weder werde ich jemals wieder eine solche Gelegenheit haben, zu Gott zu gelangen, noch könnt ihr jemals wieder eben dadurch, dass ihr schweigt, zu einem besseren Werk beisteuern. Denn wenn ihr von mir schweigt, gemeint ist natürlich den römischen Behörden nichts sagt, werde ich ein Wort Gottes sein. Wenn ihr aber mein Fleisch liebt, werde ich wieder nur ein Laut sein. Ihr könnt mir nichts Größeres gewähren, als dass ich, solange noch ein Altar bereitsteht, Gott geopfert werde. Dann bildet ihr in Liebe einen Chor und könnt dem Vater in Christus Jesus Lob singen, weil er den Bischof von Syrien vom Sonnenaufgang in die Gegend des Sonnenuntergangs geholt hat. Schön ist es, von der Welt hin zu Gott unterzugehen und in ihm aufzugehen. Wenn wir uns fragen, ob wir diese Gedanken nachvollziehen können, müssen die meisten von uns, ich auch, wohl ehrlich sagen, nein, das finde ich etwas übertrieben. Ich würde in einer solchen Situation wünschen, gerettet zu werden. Ich denke, das dürfen wir auch denken und man muss sehr genau hingucken und schauen, was ist es denn, was Ignatius will. Er will zu Gott gelangen. Das sagt er zweimal. Wollen wir das denn nicht? Ist nicht das auch das Ziel unseres Lebens? Wahrscheinlich würden wir dann antworten, wenn ich diese Frage so stelle, oder auch wenn ich sie mir selbst stelle, ja schon, aber doch möglichst nicht so bald. Ich glaube, da liegt ein ganz entscheidender Unterschied zwischen diesem frühen Christen und uns. Für Ignatius ist es wirklich der Wunsch, ich möchte zu Christus gelangen. Ich möchte mit ihm gemeinsam beim Vater sein. Dabei ist sich Ignatius der Grausamkeit des Todes, der ihn erwartet, durchaus bewusst. So sehr ist er sich dessen bewusst, dass er mit der Möglichkeit rechnet, in letzter Minute, also in Rom angekommen, noch schwach zu werden und die Gemeinde in Rom dann doch um Hilfe anzufliehen. Und er bittet sie in diesem Fall, seinen Willen nicht zu erfüllen, denn die Bitte um Protektion bei den römischen Behörden, die Bitte um Erlangung einer Begnadigung, wäre nur eine aus Angst geborene Schwäche, nicht sein eigentlicher Wille, nicht das, was sein Denken und Wollen wirklich bestimmt. Er schreibt: Selbst wenn ich euch persönlich um Hilfe bittet, gehorcht mir nicht, sondern gehorcht dem, was ich euch schreibe. Sein eigentlicher Wunsch, den er im Grunde für jeden Christen als selbstverständlich voraussetzt, ist, zu Gott zu gelangen, und zwar so schnell wie möglich. Wichtig ist aber wirklich wahrzunehmen, dass hinter diesem Wunsch nicht irgendwie eine Art von depressiver Todessehnsucht steckt, sondern genau das Gegenteil, ein großer Durst nach Leben, ein Durst, der so groß ist, dass er auf dieser Welt nirgends gestillt werden kann, sondern nur in einem Leben über dieses Leben hinaus, jenseits der Todesgrenze. Die lebendige Hoffnung, die Ignatius von Antiochien hat, besteht darin, dass mit dem Tod das Leben nicht aus ist, sondern erst beginnt. Vielleicht wäre es wichtig, an dieser Stelle einzuhalten und mal zu fragen, was versteht Ignatius denn unter Leben und was versteht er unter Tod? Für ihn ist Tod Entlassung in die Freiheit. Denn er sieht die Situation von uns Menschen als die von Sklaven. Wir sind gefesselt durch die Angst vor dem Tod, durch die Tatsache, dass alles menschliche Leben ein Zugehen auf ein unausweichliches Ende ist. Der Hebräerbrief sagt, alle Menschen sind durch die Furcht vor dem Tod ihr Leben lang der Knechtschaft verfallen. Das genau meint Ignatius auch, und dieser Knechtschaft möchte er entkommen. Die meisten Entscheidungen, die wir Menschen treffen, berücksichtigen bewusst oder unbewusst den drohenden Tod, indem wir ihn eben zu vermeiden oder zumindest hinauszuschieben versuchen. Erst ein Leben, das nicht mehr unter der Todesdrohung stünde, wäre wirklich frei. So sagt Ignatius von sich selbst, dass er bis jetzt ein Sklave ist und erst durch Mitsterben und Mitauferstehen in Christus frei zu werden hofft. Er sagt, ich bin bis jetzt ein Sklave, aber wenn ich gelitten habe, werde ich ein freigelassener Jesu Christi sein und als freier Mensch in ihm auferstehen. Das heißt, er sieht den Tod nicht so sehr als den großen Zerstörer, sondern als eine Art Tor, als Hinübergang zum wirklichen Leben, ja, man könnte vielleicht auch sagen, als eine neue Geburt. Erst das Leben in der Gemeinschaft mit Gott ist in der Vorstellung von Ignatius wahrhaft menschliches Leben, da in ihm alles, was wir ersehnen, aber immer nur unvollkommen erlangen, zur Erfüllung kommen wird. Ignatius schreibt, Die Enden der Welt und die Königreiche dieser Weltzeit können mir nichts nützen. Besser ist es für mich zu sterben auf Jesus Christus hin, als König zu sein über die Enden der Erde. Ihn suche ich, der für uns starb. Ihn will ich, der unseretwegen auferstand. Die Geburt steht mir bevor. Seid nachsichtig mit mir, Brüder. Hindert mich nicht zu leben. Wollt nicht, dass ich sterbe. Verschenkt den, der Gott gehören will, nicht an die Welt und verführt ihn nicht durch materielle Dinge. Lasst mich reines Licht empfangen. Dort angekommen werde ich Mensch sein. Gestattet mir, ein Nachahmer der Leiden meines Gottes zu sein. Der Tod ist Übergang zum Vater und er ist Vollendung der Nachfolge Christi. Ignatius ist davon überzeugt, dass im irdischen Leben sowas wie Jüngerschaft nur teilweise möglich ist, weil wir noch nicht wirklich dort sein und bleiben können, wo Christus ist. Und das führt uns zu einem neuen Gedanken, den ich mal unter die Überschrift setzen möchte, Jüngerschaft. Beziehungsweise Ignatius nennt es Weizen Gottes sein. Jüngerschaft war lange Zeit eigentlich auch in meiner Jugend noch ein total altmodisches Wort. Inzwischen glaube ich, ist es wieder ein sehr modernes Wort. Und wenn man die verschiedenen Internetseiten zu diesem Thema anklickt, merkt man, dass sie gar nicht so weit von Ignatius entfernt sind. Was heißt Jüngerschaft? Jüngerschaft heißt, wenn man es mal ganz einfach sagt, den Weg Christi mitgehen. Und zur Jüngerschaft gehört immer auch das Wissen, dass dieser Weg durch das Kreuz hindurch zur Auferstehung und zum Vater führt. Natürlich ist klar, dass moderne Jünger diesen Weg erst einmal in diesem Leben gehen wollen. Aber Ignatius ist jetzt in einer Situation, in der es wirklich um Leben und Tod geht. Und man muss sich auch klar sein, Ignatius ist kein Mensch gewesen, der sich immer den Tod gewünscht hat. Die Situation, in der er sich jetzt befindet, hat er ja nicht selbst gewählt. Das hat es in der frühen Kirche auch gegeben. Menschen, die sich zum Martyrium gedrängt haben. Und das hat die Kirche immer verworfen. Darum geht es hier nicht, dass Menschen selbst mehr oder weniger Selbstmord begehen, um zu Gott zu gelangen. Das ist selbstgewählter Ungehorsam, müsste man geradezu sagen. Aber hier ist Ignatius ist in einer Situation, die er nicht selbst gewählt hat, auf einem Weg, den er als den Weg, den Gott für ihn vorgesehen hat, erkennt und den er auch im Gehorsam zu Ende gehen möchte. Er schreibt, lasst mich ein Fraß für die wilden Tiere sein, denn durch sie führt der Weg zu Gott. Weizen Gottes bin ich und durch die Zähne der wilden Tiere werde ich gemahlen, damit ich als reines Brot Christi gefunden werde. Dann werde ich wirklich ein Jünger Christi sein, wenn die Welt nicht einmal mehr meinen Leib sehen wird. Das sind ja irgendwie geheimnisvolle Worte. Und wir müssen fragen, was heißt das denn? Weizen Gottes bin ich. Als allererstes könnte man vielleicht sagen, dieser Satz definiert das Martyrium nicht als einen Unfall, sondern sozusagen als einen zielgerichteten, ja geradezu heiligen Prozess, der den Märtyrer dann zu einem reinen Brot Christi macht. Und mit der Selbstbezeichnung als Weizen Gottes signalisiert Ignatius, dass er für einen ja, göttlichen Zweck bestimmt ist. Ich denke, das Wort verweist auf Johannes 12,24. Dort sagt Jesus, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Und Ignatius sieht sich selbst in seinem Weg zum Martyrium als das zum Sterben bestimmte Weizenkorn und zeigt damit natürlich auch, dass er seinen eigenen Tod in unmittelbarer Nachfolge des Leidens Jesu Christi sieht. Und Ignatius äußert ja nicht bloß, dass er zu einem Opfer bestimmt ist, sondern er sagt, das ist ja für uns eine Form, die so drastisch ist, dass uns in gewisser Weise der Atem stockt, sondern er sagt, dass er will, dass er durch die Zähne der wilden Tiere gemahlen werden will. Die Zähne der wilden Tiere sind die notwendigen Werkzeuge, durch die er zum Opfer für Gott wird. Wenn man sich das mal vorstellt, dann muss man sagen, in dieser Bilderwelt, die Ignatius vor Augen hat, wird das römische Amphitheater geradezu zu einer Art Altar und die Raubtiere fast so, zu so etwas wie Priestern, auf jeden Fall zu Helfern, die das für Gott bestimmte Opfer zubereiten. Und der tiefste theologische Gehalt der Aussage Weizen Gottes bin ich und ich werde durch die Tiere, die wilden Tiere gemahlen, um reines Brot Christi zu werden. Der tiefste theologische Gehalt dieser Aussage liegt in der direkten Gleichsetzung des Martyriums mit dem eucharistischen Opfer. Ignatius von Antiochien versteht seinen Tod als eine Eucharistie, als Sakrament der Selbsthingabe. Natürlich nicht aus eigener Kraft, sondern in der Teilnahme am Opfer Jesu Christi. Wie Christi Leib gebrochen wurde, um das Brot des Lebens zu werden, so wird auch Ignatius Leib zermalmt, um ein reines Opfer zu werden. Er empfängt nicht nur den Leib Christi, könnte man sagen, sondern er hofft, dass sein eigener Leib ganz und gar in ein Opfer, in die Teilnahme am Opfer Jesu Christi verwandelt wird. Und das Ziel dieses ganzen Prozesses ist Jüngerschaft. Und ist Freiheit. Ignatius erklärt, dann werde ich wirklich ein Jünger Christi sein, wenn die Welt nicht einmal mehr meinen Leib sehen wird. Vielleicht noch ein Gedanke, die Metapher des Zermalmens wird noch durch eine geradezu mystische Erklärung ergänzt, die sich ebenfalls in diesem Römerbrief findet. Ignatius schreibt, meine Liebe, hier steht, meine Liebe ist gekreuzigt, hier steht für Liebe nicht Agape, sondern Eros. Also mein Eros ist gekreuzigt und in mir ist kein Feuer, das die Materie liebt. Wohl aber lebendiges und redendes Wasser, das in meinem Innern zu mir sagt, auf zum Vater. Vergängliche Speise reizt mich nicht mehr, auch nicht die Freuden dieses Lebens. Gottes Brot will ich, das ist das Fleisch Jesu Christi, der aus Davids Samen stand, und als Trank will ich sein Blut, das ist die unvergängliche Liebe. Der gekreuzigte Eros, die gekreuzigte Liebe, meint hier nicht die göttliche Liebe, die würde man, wie gesagt, eher Agape nennen, sondern diese leidenschaftliche, weltliche Sehnsucht, besonders natürlich auch die Sehnsucht nach Überleben. Und diese Liebe, sagt Ignatius, ist bei ihm gekreuzigt. In ihm ist kein Feuer mehr, das die Materie liebt. Und anstelle dieses gekreuzigten weltlichen Verlangens tritt bei ihm eine göttliche innere Führung, die er nennt das lebendige Wasser, das innen in mir spricht, auf zum Vater. Und dieses lebendige Wasser, auch das ist neutestamentlich in einem gewissen Anklang ans Johannesevangelium, wird als das Wirken des Heiligen Geistes verstanden. Und der Geist Gottes, dieses lebendige Wasser, liefert ja im Grunde einen unmittelbaren, geradezu göttlichen Rat, der alle menschliche Vernunft, alle menschliche Angst und allen Wunsch auch nach Rettung ja überstimmt. Die innere Stimme sagt einfach in Ignatius, und ich denke, das müssen wir ihm glauben, auch da, wo wir unser eigener Glaube vielleicht noch nicht so ist, dass wir es nachvollziehen, aber in Ignatius sagt die innere Stimme auch zum Vater. Ignatius ist überzeugt, dass er Christus im Tod folgt und ihm auch in die Herrlichkeit folgen wird. Er gelangt zum Vater eben mit Jesus und durch Jesus. Er schreibt, von Syrien bis nach Rom kämpfe ich mit wilden Tieren zu Wasser und zu Land bei Tag und Nacht. Ich bin an 10 Leoparden gefesselt, das heißt an eine Abteilung von Soldaten, die auch durch erzeugte Wohltaten noch schlimmer werden. Unter ihren Misshandlungen werde ich immer mehr zum Jünger, aber darum bin ich noch nicht gerechtfertigt. Hab Nachsicht mit mir, ich weiß, was mir nützt. Jetzt fange ich an, ein Jünger zu sein. Nichts Sichtbares oder Unsichtbares soll mich umgarnen, damit ich zu Jesus Christus gelange. Ich denke, hier bei Ignatius wird eines sehr deutlich, und das ist mir auch wichtig, dass der christliche Glaube nicht in einer Morallehre besteht, du musst, du musst, du musst, noch ein dogmatisches Gebäude ist, sondern dass unser Glaube in der Botschaft besteht, dass der Tod überwunden ist. Paulus schreibt im Römerbrief, ist Gott für uns, wer ist dann gegen uns? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Bin gewiss, weder Tod noch Leben können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Genau diese Botschaft des Paulus im Römerbrief wird von Ignatius sehr ernst genommen. Der Tod ist nicht der große Zerstörer, der alles trennt. Im Gegenteil, dieser syrische Bischof erwartet im Tod und durch den Tod eigentlich das große Geschenk Gottes, die Vereinigung mit Christus und die Teilhabe am Leben Gottes. Er schreibt, ihr könnt mir nichts Größeres gewähren, als dass ich, solange noch ein Altar bereitsteht, geopfert werde. Dann einer etwas späteren Stelle, nur Kraft, innerlich und äußerlich, erfleht für mich, damit ich nicht nur rede, sondern auch den Willen aufbringe, damit ich nicht nur Christ genannt werde, sondern auch wirklich Christ bin. Dann bin ich wirklich ein Glaubender, wenn ich für die Welt nicht mehr zu sehen bin. Nichts Sichtbares ist gut, wird doch unser Gott Jesus Christus, dadurch erst wirklich erkennbar und sichtbar, dass er im Vater ist.
Sagt Schwester Dr. Christiana Rehms, Äbtissin der Abtei Mariendonk, Benediktinerinnenabtei Mariendonk, Mariendonk in einem Wort.de. Liebe Hörerinnen und Hörer, dort finden Sie, haben wir auch verlinkt bei uns in den Details zur Sendung, dort finden Sie unter anderem auch einen Hinweis auf ein Buch, eines der vielen Bücher von Christiana Rehms, nämlich das Buch Gott begegnen, Schwester Christiana. In diesem Buch Gott begegnen nehmen Sie auch diesen Brief des Märtyrers Ignatius, Martyrium um 110, ganz früh, ein sogenannter apostolischer Vater, also aus dieser Zeit der apostolischen Väter und dann eben der großen Epoche der Kirchenväter, was uns ja hier beschäftigt. Also, er sieht das Martyrium. Er ist ein Gefangener Roms, wird nach Rom verbracht von seiner syrischen Heimat aus, erwartet das Martyrium und schreibt unter anderem an die Gemeinde in Rom diesen so ernsten und so tiefen, grundehrlichen Text, der nichts von dem wegnimmt, was ihn da erwartet. Ganz im Gegenteil. Also realistischer geht es gar nicht, dieser Blick auf das Martyrium, was wir uns gar nicht als normale Christen heutzutage im 21. Jahrhundert gar nicht vorstellen können, was ihn da eigentlich erwartet und was das eigentlich bedeutet. Aber es sagt uns auch etwas grundsätzlich über unser christliches Verständnis von Leben und Tod. Es sagt uns über unser eigenes Leben und dann auch im Konsequenz Jüngerschaft etwas. Dieser Gedanke, dieser unausweichliche Tod. Also nichts ist so unausweichlich wie das. So gern ich auch, und bei ihm dringt das bei Ignatius ja auch durch. Ah, wie schön wäre das, wenn das an mir vorüberginge. Aber es geht nicht an mir vorüber. Und er schreibt, jetzt lerne ich als Gefesselter nichts zu begehren. Und er sagt, wenn ich gelitten habe, werde ich ein Freigelassener Jesu Christi sein und als freier Mensch in ihm auferstehen. Also es ist unausweichlich, was ihm da bevorsteht. Aber es ist auch prinzipiell im Tod unausweichlich für einen Jünger Christi durch diesen Tod hindurch. Bei Ihnen in Ihrem Buch Gott begegnen, deswegen hole ich so lange aus, findet sich eine der vielen markanten Formulierungen in diesem Buch Gott begegnen. Da sagen Sie einmal, formulieren Sie einmal, sterben heiße gefesselt sein in Christus. Also eigentlich ein Bild für völlige Hilflosigkeit, Gefangenschaft, gefesselt sein. Aber das ist der Weg, um den wir alle nicht drumherum kommen, um tatsächlich frei zu sein, dann eben freigelassen in Christus, ist eigentlich eine extreme Spannung, die größer nicht sein könnte. Sie als auch eine geistliche Lehrerin und Begleiterin, muss man die naive Frage einfach stellen, mit der Bitte um Nachsicht, geht das wirklich, kann man das, diese Spannung aushalten?
Was soll ich jetzt dazu sagen? Ich denke, auch für uns Christen bleibt ja der Tod etwas Schreckliches. Er bleibt ein Geheimnis, auch für uns Glaubende, und er behält sein doppeltes Gesicht. Der Tod ist schon auch Vernichtung und es gibt gute Gründe, ihn zu fürchten. Aber unser Glaube sagt uns eben, dass er auch Neugeburt, Geburt zum wahren Leben ist, zu einem Leben, das anders ist, als das wir jetzt bereits kennen und das trotzdem ganz menschlich ist, das im Grunde das Leben ist, das so ist, wie Gott es eigentlich für uns wollte. Insofern können wir Christen, wie es im Benediktus heißt, ohne Angst leben. Denn es gibt im Letzten nichts, was wirklich zu fürchten wäre. Ich denke, ein Lehrmeister dieser Angstlosigkeit könnte heute Ignatius sein. Allerdings bleibt es die Aufgabe jedes Einzelnen von uns, und das ist im Kloster nicht anders als außerhalb des Klosters, es bleibt die Aufgabe jedes Einzelnen, diese Worte in das eigene Leben zu übersetzen und in jeder Situation neu und eigens durchzubuchstabieren. Ich denke, das bleibt niemandem von uns erspart. Und was so im Leben auf uns zukommt, Vielleicht nicht der Tod im römischen Amphitheater, aber eine schwere Krankheit kann eine ähnliche Auseinandersetzung provozieren.
Und dann kommen wir, Schwester Christiana Rehms, noch auf ein weiteres Thema. Sie haben das schon angekündigt. Ein weiteres wirklich überraschendes und tatsächlich auch bei der Lektüre dieses Römerbriefes von Ignatius von Antiochien auch wirklich sehr bewegendes Motiv ist seine unglaubliche Hochschätzung dieser Gemeinde, dieser so jungen Gemeinde um die Jahrhundertwende zum zweiten Jahrhundert, diese Hochschätzung der römischen Gemeinde. Was lesen wir da bei Ignatius?
Ja, also ich fand das verblüffend, und wenn man sich mit der Entwicklung des Primats des römischen Papstes beschäftigt, dann wird man immer wieder auch auf den Römerbrief des Ignatius stoßen. Natürlich kennt Ignatius kein Papsttum, aber es ist für ihn schon deutlich, dass die römische Gemeinde einen Vorrang hat. Er schreibt, ich lese das jetzt mal vor ein Stück: Ihr seid geliebt, weil ihr an Jesus Christus, unseren Gott, glaubt, weil ihr ihn wiederliebt und in der Taufe erleuchtet worden seid. Das sind erstmal allgemeine Sätze, die man sicher auch von jedem Christen, von jeder Gemeinde schreiben kann. Er fährt dann fort: Eure Gemeinde ist in der Gegend von Rom führend. Sie ist gotteswürdig, sie ist ehrwürdig, preiswürdig, lobwürdig. Sie ist würdig des Erfolges und der Heiligung. Sie hat den Vorsitz in der Liebe oder den Vorrang in der Liebe. Sie beobachtet das Gesetz Christi und trägt den Namen des Vaters. Ich grüße euch, die ihr mit Leib und Seele jedes der Gebote Christi haltet, die ihr unerschütterlich erfüllt seid von der Gnade Gottes und gereinigt von jeder falschen Lehre. Wenn wir fragen, was heißt das, dann muss man sagen, natürlich hat die römische Gemeinde zunächst einmal deshalb einen gewissen Vorrang, einfach weil es die Gemeinde der Hauptstadt ist. Aber dieser Ausdruck, der auch singulär ist, sie hat den Vorsitz in der Liebe, meint mehr. Zunächst war die römische Gemeinde offenbar bekannt für ihre großzügige Unterstützung anderer bedürftiger Gemeinden. Liebe bedeutet aber auch Vorsitz in der Liebe, bedeutet auch Vorsitz in der Gemeinschaft. Also Liebe heißt in der frühen Kirche, gerade wenn es Liebe zwischen Gemeinden ist, heißt es diese Gemeinschaft, die es unter Gemeinden gibt. Und Rom hatte von Anfang an den Vorrang in der Gemeinschaft, das heißt in der Einheit der Gesamtkirche. Indem Ignatius die Römer den Vorsitz in der Liebe führen lässt oder das anerkennt, erkennt er auch an, dass sie in der Wahrung der kirchlichen Gemeinschaft und in der Eintracht eine führende Rolle spielen. Das heißt, die Aussage von Ignatius bedeutet, dass die Kirche von Rom bereits am Anfang des zweiten Jahrhunderts ein hohes Ansehen und eine besondere Autorität in der gesamten Christenheit genoss. Diese Autorität zeigte sich als ein Vorrang aufgrund von Glauben und Nächstenliebe. Es fällt auch auf, dass Ignatius, da müsste man natürlich jetzt alle Ignatius-Briefe gemeinsam angucken, das müssen Sie mir jetzt einfach glauben, was ich sage. Es fällt auf, dass Ignatius in seinem Brief an die Römer im Gegensatz zu seinen anderen Briefen auf jede Mahnung oder Warnung vor Irrlehren verzichtet, was ebenfalls die hohe Wertschätzung und Anerkennung der Glaubensfestigkeit der römischen Gemeinde unterstreicht. Er schreibt ja, die ihr mit Leib und Seele jedes der Gebote Christi haltet, die ihr unerschütterlich erfüllt seid von der Gnade Gottes und gereinigt von jeder falschen Lehre. Ich bin persönlich der Meinung, dass man sagen kann, dass das durch die ganze Kirchengeschichte hindurch so blieb. Rom war nie besonders kreativ in der Weiterführung des Dogmas. Das geschah eher im Osten. Wohl aber bewahrte es den Glauben unverfälscht. Und das ist bis heute eigentlich das, was wir von der römischen Gemeinde, besonders von ihrem Bischof, erwarten. Er muss nicht Neues bringen, sondern er muss die Tradition bewahren. Und dafür haben wir in diesem Brief des Ignatius auch ein deutliches Zeugnis, dass das schon zu Beginn des zweiten Jahrhunderts das war, was Ignatius in der römischen Gemeinde wahrnimmt, dass es geschieht. Ja, soweit vielleicht mal zum Ignatius-Brief an die Römer.
In der heutigen Credo-Sendung hörten Sie in einem ersten Teil die Benediktinerin, Äbtissin, Schwester Dr. Christiana Remz. Das ist eine neue Reihe zu den Kirchenvätern. Heute ging es um den heiligen Ignatius von Antiochien und seinen Brief an die Gemeinde in Rom. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie auf mariendonk.de, die Website der Benediktinerinnen in Mariendonk. Mariendonk.de haben wir auch verlinkt in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org. Das ist keine verschwendete Lebenszeit, dort mal vorbeizuschauen auf mariendonk.de. Und damit klingt diese Credo-Sendung aus. Danke fürs Dabeisein, danke für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb, dass Sie auch in diesen für so viele schwierigen Zeiten auch weiter an uns denken, an diese Radio, an diese Gebetsgemeinschaft, dass Sie uns weiter unterstützen, geistlich durch Ihr Gebet, materiell durch Ihre Spende. Schön, dass Sie dieses Projekt Radio Horeb durch Ihre Unterstützung möglich machen. Vergelt's Gott. Hier folgt jetzt die Sendereihe Nachgehört. Alles Gute und Gottes reichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.